Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Guten Mittag, es ist 12:30 und das ist Rendezvous. Nach dem Entscheid des Bundesrats, wie viele Zweitwohnungen gibt es künftig noch in Berggebieten und wie viele Arbeitsplätze? Das ist auch das Thema bei uns im Tagesgespräch um 1. Dann Baustelle Bahnhof, zu viele Pendler, zu wenig Platz. Die SBB muss und will handeln. Kony in den roten Zahlen, der Reisekonzern macht 50 Millionen Franken Verlust in 6 Monaten. Flugpassagiere und der Pädophilieverdacht. Gewisse Fluggesellschaften wollen nicht, dass Männer neben unbegleiteten Kindern sitzen. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Georg Aufdemauer. Ihr habt die Nachrichten.
Die SBB stellt große Engpässe in 12 Schweizer Bahnhöfen fest. Grund seien die ständig wachsenden Passagierströme, schreibt die SBB in ihrem Bericht zum Netzzustand. Betroffen sind 6 Bahnhöfe im Raum Zürich, sowie die Bahnhöfe Basel-SBB, Olten, Lenzburg, Bellinzona, Morsch und Roll. Bis Mitte 2013 will die SBB bekannt geben, wie sie die Kapazitäten in den betroffenen Bahnhöfen erhöhen will. Für die Ausbauarbeiten rechnet das Bahnunternehmen mit Kosten von 2 bis 3,5 Milliarden Franken. Die Schweiz hat 4 neue Naturperke von nationaler Bedeutung. Das Bundesamt für Umwelt hat die entsprechenden Gesuche bewilligt, wie er schreibt. Das Parklabel zugesprochen erhalten haben der Park Beverin in Graubünden, der Park Du, der die Kantone Jura, Bern und Neuenburg einschließt, sowie die beiden Naturperke Jura-Vaudois in der Waadt und Pfien im Wallis. Mit dem Entscheid gibt es in der Schweiz ab nächstem Jahr 15 Perke von nationaler Bedeutung. 14 davon sind regionale Naturperke, einer ist ein Naturerlebnispark. Die vollen Empfangsgebühren müssen auch dann bezahlt werden, wenn sich jemand über zu viel Werbung in den TV-Programmen ärgert. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Es schreibt in seinem Urteil, wer ein Empfangsgerät besitze, müsse die volle Gebühr bezahlen. Wenn jemand mit dem Umfang der Werbung nicht einverstanden sei, sei die richtige Stelle die SRG-SSR. Zudem weist das Gericht darauf hin, dass es bereits viele interessante werbefreie Kanäle gäbe, die von der SRG oder in Kooperation mit ausländischen Rundfunkanstalten betrieben werden. Schweizer Firmen haben im Juli Waren für rund 17 Milliarden Franken exportiert. Das ist zwar etwas mehr als im Juni, dies aber nur, weil der Juli einen Tag mehr hatte. Gut läuft nach wie vor die Uhrenindustrie, aber auch die Chemie- und Pharmabranche, die konnten zulegen. Gesunken sind dagegen die Ausfuhren der Maschinen- und Elektroindustrie. Der führende Schweizer Reisekonzern Kony hat seinen Verlust im ersten Halbjahr ausgeweitet. Der Einverlust erreichte rund 50 Millionen Franken, im Vorjahr betrug er noch 44 Millionen Franken. Der Umsatz dagegen nahm gegenüber dem Vorjahr um fast ein Drittel zu und stieg auf rund 2,6 Milliarden Franken. In den USA verdient die Mittelschicht heute weniger als noch vor 10 Jahren. Das durchschnittliche Jahreseinkommen der mittelständischen Haushalte sei von rund 73.000 auf rund 70.000 Dollar zurückgegangen, zeigt eine Untersuchung. Das sind pro Monat 250 Dollar weniger. Und auch das Vermögen ging zurück, und zwar um durchschnittlich ein Drittel. Laut den Forschern schaut die amerikanische Mittelschicht pessimistisch in die Zukunft. Für ihre Misere mache sie Politik, Großkonzerne und Banken verantwortlich. In den beiden syrischen Großstädten Damaskus und Aleppo gehen die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen unvermindert weiter. Bis zum Mittag habe es bereits 55 Tote gegeben, berichtet die Opposition. Darunter befänden sich Männer, die nicht im Kampf, sondern in Gefangenschaft getötet worden seien. Das Rote Kreuz fordert erneut Kampfpausen, damit die notleidende Bevölkerung mit dem Wichtigsten versorgt werden kann. Das Rote Kreuz sei seit fast einem Monat nicht mehr in der Lage, bestimmte Gebiete zu erreichen, sagte ein Sprecher in Genf. Auch die UNO und die EU verlangen Kampfpausen. Nach neuesten Informationen brauchen mindestens 2,5 Millionen Menschen in Syrien dringend humanitäre Hilfe. Nach dem Großbrand in einem Gewerbeareal im waadtländischen Morsch verkehren die Züge wieder weitgehend normal. Einzig mit Verspätungen muss noch gerechnet werden. weil sich das Feuer in Gleisnähe befunden habe, sei es zu Zugausfällen zwischen Genf und Lausanne gekommen, teilen die Behörden mit. Der Brand war am Morgen ausgebrochen, die Gründe sind noch nicht geklärt. Und nach dem Waldbrand in der Walliser Gemeinde Chamonson hat die Feuerwehr die Lage offenbar unter Kontrolle. Ein Militärhelikopter werde das Gebiet überfliegen und herausfinden, ob es noch Glutnester habe, teilt die Kantonspolizei mit. Es wird davon ausgegangen, dass das Feuer in dem unwegsamen Gelände 4 Hektaren Wald zerstört hat. Das entspricht einer Größe von etwa 8 Fußballfeldern.
Und mit diesen Themen geht's hier weiter. Existenzängste in den Berggebieten nach der Zweitwohnungsinitiative. Was kann der Bund tun und was können die Regionen selber? Dreiste Abschleicher drohen, das Steuerabkommen mit Deutschland zu Fall zu bringen. Doch nun tut sich ein möglicher Ausweg auf. Dann gelebte Geschlechterklischees im Flugzeug.
Es wird einem einzelnen, konkreten Mann gesagt, du auf diesem Flug neben diesem Minderjährigen bist eine akute Gefahr, die wir unterbinden müssen. Und diese Zumutung dem Einzelnen gegenüber ist ein Skandal.
Regt sich der Geschlechterforscher Christoph Kucklick auf. Das Streitgespräch zu Männern unter Generalverdacht im Rendezvous. Schließlich Lehrerkirchen in Zürich finden in einigen Gotteshäusern schon bald Uni-Vorlesungen statt. All das nach Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.484 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2010 gehandelt, der Dollar zu 95,63 Rappen. Die Wetterprognose. Am Nachmittag ist es vor allem im Flachland noch ziemlich sonnig. Am Jura, in den Bergen und im Süden bilden sich bereits Quellwolken und es gehen erste Gewitter nieder. Am Abend muss auch im Mittelland mit teils heftigen Gewittern gerechnet werden. Es ist in der ganzen Schweiz schwülwarm mit Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad. Am Freitag wechseln sich Sonne, Wolken und Gewitter ab. Am freundlichsten bleibt es mit Föhneinfluss im Osten. Es bleibt schwül bei rund 29 Grad. Am Wochenende regnet es zeitweise kräftig und die Temperaturen gehen auf 22 Grad im Norden und 27 Grad im Süden zurück. Am Sonntagabend wird es aus Westen wieder freundlicher.
Danke, Georg, auf dem Mauersüren. Rendezvous 12.37 Uhr, die Zeit. Der Baustopp kommt 4 Monate später, als die Berggebiete befürchtet hatten. Aber ab dem neuen Jahr gilt für 570 Gemeinden grundsätzlich, sie dürfen keine Zweitwohnungen mehr bewilligen. Es können also auch keine mehr gebaut werden. Nun fürchten die Berggebiete, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Bundesrätin Leuthard weiß um diese Nöte. Sie hat bereits angekündigt, der Bund könnte die Bergkantone notfalls unterstützen. Doch wie? Geraldine Eicher.
Die Ängste in den Berggebieten sind groß. Mit dem Baustopp würden unzählige Arbeitsplätze vernichtet, würden in vielen Bereichen der Wirtschaft leere Kassen drohen. CVP-Präsident Christoph Darbölle kennt als Walliser diese Ängste. Es reiche nicht, sagt er, die Initiative einfach umzusetzen.
Das ist eine neue Ära für Tourismus. Also wir haben ein System, das stark basiert auf Zweitwohnungen. Das war das wirtschaftliche Modell von den letzten Jahrzehnten. Jetzt müssen wir schauen, also wie sich diese Branche sich repositioniert. Und hier müssen wir sicher handeln.
Der Bundesrat beobachtet in den nächsten Wochen und Monaten, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Zweitwohnungsinitiative hat. Bis Ende Jahr sollten erste Erkenntnisse vorliegen. Sind die Auswirkungen zu negativ, hat Bundesrätin Doris Leuthard gestern staatliche Hilfe in Aussicht gestellt. In der Politik heißt das entsprechende Zauberwort dabei flankierende Maßnahmen. Der Bündner BDP-Nationalrat Hans-Jörg Hassler, Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete, hat schon konkrete Vorstellungen für solche Massnahmen. Es brauche sofort Geld, damit sich der Bergtourismus neu erfinden könne. In einem Vorstoss fordert er 10 Millionen dafür. Der Bundesrat aber ist dagegen. Weiter will Hans-Jörg Hassler eine Tourismusbank zum Durchbruch verhelfen. Eine Bank also, die Tourismusprojekte Seilbahnen etwa mitfinanziert. Die Idee ist früher schon mal verworfen worden. Heute sei eine Tourismusbank aber nötiger denn je, sagt Hassler.
Die traditionellen Banken sind sehr zurückhaltend, auch mit Investitionen und Mitfinanzierungen im touristischen Bereich, weil natürlich gewisse Infrastrukturen, Tourismusunternehmen auch etwas in Schieflage geraten sind, wegen der Währungssituation, wegen dem starken Franken und so weiter.
Eine weitere Idee geht in die Richtung, dass Zweitwohnungen und Hotelbetten zentral bewirtschaftet werden, etwa einen gemeinsamen Wäscheservice haben. Dazu ist aber eines nötig, dass die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredite ihre Arbeit ausweiten kann. Diese Gesellschaft darf bisher nur Hotels fördern, nicht aber Kooperationen zwischen Hotels und Zweitwohnungen. Und eine ganz andere Idee hat Bundesrätin Doris Leuthard gestern zwischen den Zeilen selber angetönt.
Dass man versucht, den Tourismus anders zu interpretieren und vielleicht auf energetische Sanierungen der bestehenden Gebäude setzt.
Auch da hat die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete schon konkrete Vorstellungen. Sie will energetische Sanierungen in Berggebieten mit der CO2-Abgabe mitfinanzieren. Die Förderung von energetischen Sanierungen führt Martin Bäumle, Präsident der Grünliberalen, noch weiter.
Wenn Gebäude, die jetzt als Zweitwohnungen betrieben werden, auf Nullenergie saniert werden, dass diese dann nicht mehr als Zweitwohnungen gelten, allenfalls noch mit etwas weiteren Nebenbestimmungen. Und damit würde man einerseits das Problem der kalten Betten effektiv lösen, weil diese keine Energie mehr brauchen würden. Auf der anderen Seite hätte die Bauwirtschaft trotzdem Arbeit, und zwar sinnvolle Arbeit im Sinne der Energiestrategie.
Das würde aber eine neue Kategorie bei Zweitwohnungen schaffen und damit ist wie bei den anderen Ideen Widerstand vorprogrammiert. Der Strauß an Ideen ist also bunt, doch bei der Frage, was wie umgesetzt werden soll, dürften Befürworter und Gegner vieles schwarz-weiß malen.
Geraldine Eichert berichtet. Staatliche Hilfe für Bergregionen, das ist nicht nötig, sagt die liberale Denkfabrik Avenir Swiss. Denn die Bergregionen hätten genügend Möglichkeiten, sich selber zu helfen. Aber wie? Roland Wermelinger hat mit dem Avenir Swiss-Spezialisten Daniel Müller-Jentsch gesprochen.
Herr Müller-Jentsch, der Bund überlegt sich jetzt also, wie man den touristischen Berggebieten neue Rezepte schmackhaft machen könnte. Irgendwie hat man nicht den Eindruck, dass man sich dort neue Rezepte überhaupt aufschwatzen will.
Ja, es sieht im Moment so aus, als wäre die gesamte politische Energie der Bergkantone darauf ausgerichtet, ein Rückzugsgefecht zu führen, also letztendlich der Zweitwohnungsinitiative in Bern noch möglichst viele Zähne zu ziehen und ein altes Geschäftsmodell, nämlich den Bau neuer Zweitwohnungen, so gut wie möglich hinüberzuretten.
Also das bedeutet konkret, dass wir diese ungeliebten kalten Betten nicht so schnell loswerden.
Also das Beispiel Umwandlung von Hotels in Zweitwohnungen zeigt beispielhaft, wie Ausnahmetatbestände, die legitim sind, zu Umgehungstatbeständen werden. Es ist sicherlich richtig, dass ein Hotel, was nicht mehr wirtschaftlich weiterbetrieben werden kann, umgewandelt wird in Zweitwohnungen, statt dass man es verfallen lässt im alten Ortskern, sagen wir mal. Aber wenn dadurch ein finanzieller Anreiz geschaffen wird, auch noch tragfähige Hotels in Zweitwohnungen umzuwandeln, weil es lukrativer ist, dann wird es zu einem Umgehungstatbestand und dann kann es auch die Tourismuswirtschaft im Berggebiet nachhaltig schädigen. Diese Gnadenfrist, die man jetzt bekommen hat, die sollte man jetzt wirklich nutzen, um ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Und damit muss man jetzt beginnen und man sollte sich nicht länger aufhalten.
Was wäre so eine intelligente Strategie? Was wäre zu tun? Wie müssten die Touristiker und Politiker in den Bergkantonen jetzt reagieren?
Das eine ist erstmal, dass es natürlich eine Strukturbereinigung in der Hotelbranche geben muss. Es muss investiert werden in den Bestand. Es gibt da einfach einen Investitionsstau, der behoben werden muss. Dann ist es wichtig, dass die Tourismusgebiete auch ihre Kräfte bündeln, also dass sich Tourismusgesellschaften zusammenschließen, dass man Dachmarken entwickelt, wie das der Kanton Graubünden gemacht hat. Man muss umfassende Strategien entwickeln, wie man aus kalten Betten warme machen will, durch entsprechende Bewirtschaftungsformen und Vermarktungsstrukturen. Insofern gibt es durchaus einige Ansätze, auch die Resort-Ansätze, wie wir das in Andermatt sehen, sind vielversprechend und dieser Weg muss konsequent weiter beschritten werden. Insofern werden die Bergkantone sicherlich gut beraten, sich nicht mehr nur damit zu beschäftigen, wie sie das alte Geschäftsmodell retten können, sondern wie sie das neue Geschäftsmodell der Zukunft sinnvoll ausgestalten können.
Das sagt Daniel Müller-Jentsch von Avenir Swiss im Rendezvous. Die Sendung gibt's ab 13:30 auch im Internet unter drs.ch zum Nachhören und oder runterladen. Sie sind Sand im Getriebe, wenn es um das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland geht, die sogenannten Abschleicher. Diese hatten ihr Geld vor dem deutschen Fiskus in der Schweiz versteckt. Und jetzt, da das Steuerabkommen mit der Schweiz näher rückt, verschieben sie das Geld in andere Steueroasen. Die deutsche SPD ist überzeugt, dass es viele solche Abschleicher gibt und macht damit Stimmung gegen das Steuerabkommen. Doch nun bietet sich den Deutschen möglicherweise eine Lösung, um besser gegen diese Abschleicher vorzugehen. Oliver Washington.
Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble muss vor allem einen Punkt des Abkommens immer wieder verteidigen. Bis das Abkommen in Kraft ist, können deutsche Steuersünder ihr Geld jetzt noch unerkannt aus der Schweiz abziehen. Sie können abschleichen, wie es in Deutschland heißt. Schäuble verteidigt dies jeweils mit dem Verweis auf das Schweizer Recht, so auch im September 2011 bei der Unterzeichnung des Abkommens, als er sagte,
dass die schweizerische Eidgenossenschaft rechtliche Regelungen, die Frau Wittmer-Schlumpf besser erläutern kann als ich, aber die wir respektieren müssen, was das Bankgeheimnis anbetrifft, nicht für die Vergangenheit rückwirkend außer Kraft setzen kann. Das ist übrigens auch in der deutschen Rechtsordnung ein ganz zentrales Prinzip.
Doch nun eröffnet sich ein Weg, um das Problem der Abschleicher vielleicht doch noch zu lösen. Der Weg OECD. Ein Weg jenseits des Abkommens Schweiz-Deutschland, das inhaltlich nicht mehr verändert werden kann. Die OECD hat diesen Sommer den internationalen Standard für den Austausch von Bankdaten neu definiert. Und neu gehören auch sogenannte Gruppenanfragen zum Standard. Die Schweiz hat dem zugestimmt. Nun könnte Deutschland erneut auf die Schweiz zukommen und auch Gruppenanfragen einfordern. Und das wäre ein Instrument gegen Abschleicher. Auf Schweizer Seite müsste das Parlament dem zustimmen. Ein grundsätzlich denkbarer und juristisch auch möglicher Weg, sagt Steuerrechtsexperte Robert Waldburger von der Uni St. Gallen. Und vor allem könnten Gruppenanfragen auch rückwirkend eingeführt werden.
Das Parlament könnte natürlich ein Abkommen abschließen nach diesem Standard oder genehmigen. Und wenn in diesem Abkommen nicht steht, dass das nicht rückwirkend ist, dann haben die Amtshilfebestimmungen aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, weil sie als bloße Verfahrensbestimmungen interpretiert werden, Rückwirkung, und zwar unbeschränkte Rückwirkung.
Mit anderen Worten, das Bundesgericht würde es erlauben, Gruppenanfragen auch rückwirkend einzuführen. Gleich äußert sich gegenüber Schweizer Radio DRS auch ein zweiter, nicht zitiert werden wollender Experte. Und Deutschland hätte mit rückwirkenden Gruppenanfragen ein Instrument in der Hand, um einfacher zu den Namen von Abschleichern zu kommen. Sollte Deutschland tatsächlich Hinweise haben, dass Schweizer Banken deutschen Steuersündern geholfen haben, ihr Geld in letzter Zeit abzuziehen, müsste die Schweiz diese Daten wohl liefern. Juristisch wäre dieser Weg also gangbar. Es ist am Schluss eine Frage des politischen Willens, Deutschland Gruppenanfragen auch rückwirkend zuzugestehen. Bürgerliche Politiker haben verschiedentlich bekräftigt, dass sie den internationalen Standard akzeptieren. Entsprechend müssten sie eigentlich Ja sagen zu einer solchen Forderung. Gut denkbar zudem, dass man sich auch im Finanzdepartement solche Gedanken macht und diesen Weg auch mit Deutschland diskutiert. Denn wenn das nun zur Diskussion stehende Abkommen tatsächlich so wichtig ist und die Schweiz dieses unbedingt retten will, muss wohl noch etwas passieren.
Sie hören die Mittagsinformationen vom Schweizer Radio. In den Online-Foren in Australien, aber auch in der Schweiz, sorgt ein Thema zurzeit für hitzige Diskussionen. Männer dürfen in australischen Flugzeugen nicht neben fremden Kindern sitzen, wegen Pädophilieverdacht. Urs Welterlin kennt die Einzelheiten.
Peinlicher geht's nicht mehr. Als es sich der Australier John McGurr im April im Sitz der Maschine der Fluglinie Virgin von Brisbane nach Sydney bequem machte, kam die Flugbegleiterin. Er solle sich doch bitte woanders hinsetzen, meinte sie. Nett, aber bestimmt. Der Grund waren die beiden Teenager neben ihm. Alleine reisenden Männern sei es nicht gestattet, neben Kindern zu sitzen. Der Vorfall löste in Australien ein großes Echo aus. Empörung war eine Reaktion, Verständnis eine andere. Nachdem die Fluglinie erst auf ihren Regeln beharrte, will sie jetzt zumindest deren Überprüfung in die Wege leiten. Seither wurde noch ein zweiter Fall bekannt. Ein Krankenpfleger, der neben einem Mädchen gesessen war, musste seinen Platz in einer Qantas-Maschine einer Passagierin überlassen. Er habe sich verletzt gefühlt, meinte er, und geschämt habe er sich vor seinen anderen Passagieren, wie wenn er ein Schild um den Hals gehabt hätte mit der Aufschrift «Kinderschänder». Die Regeln, die sowohl Qantas als auch Virgin selbst erlassen haben, sind wohl ein Symptom. Ein Symptom für die gelegentlich fast an Hysterie grenzende Angst vor Kindsmissbrauch. Wie in vielen anderen Ländern sind auch in Australien in den letzten Jahren zahlreiche Fälle von Pädophilie bekannt geworden. Die Täter waren sehr oft katholische Priester. Diese Tragödien haben das Bewusstsein des Publikums geschärft, vielleicht auch zu sehr, sagen Kritiker. Vor allem auch männliche Lehrer spüren das Misstrauen. Der Beruf findet kaum noch Nachwuchs. Dabei ist die Gefahr eines pädophilen Verbrechens in der Öffentlichkeit kaum existent. Wie in anderen Ländern auch, finden die meisten Fälle von Kindsmissbrauch im Kreise der Familie statt. Von einem Übergriff in einem Flugzeug weiß in Australien jedenfalls niemand zu berichten.
Urs Welterlin. Jedermann ein möglicher Kinderschänder, so können die Weisungen gewisser Fluggesellschaften interpretiert werden. Der Autor Christoph Kucklick hat eine Doktorarbeit geschrieben über das negative Männerbild. Ich fragte ihn, wie er die jüngsten Meldungen wertete.
Ich finde es ein unglaubliches Vorgehen und ein irrwitziges Vorgehen. Die Airlines reden sich ja mit Statistiken hinaus und sagen, ja, statistisch ist die Wahrscheinlichkeit höher bei Männern. Aber um Statistik geht es hier gar nicht. Es wird einem einzelnen, konkreten Mann gesagt, du auf diesem Flug neben diesem Minderjährigen bist eine akute Gefahr, die wir unterbinden müssen. Das hat mit Statistik nichts zu tun. Und diese Zumutung dem Einzelnen gegenüber ist ein Skandal.
Trotzdem möchte ich kurz bei der Statistik bleiben. Sexualforscher sagen, die überwiegende Zahl, nämlich mindestens 95% der Pädophilen, seien Männer, nicht Frauen.
Darüber kann man sehr streiten. Wir wissen relativ wenig über weibliche Sexualtäter, weil es sehr wenig erforscht wird, weil wir immer davon ausgehen, die gibt es ja gar nicht. Wenn wir untersucht haben und wenn es Forschungen gibt, zeigen die, dass ungefähr je nach Studie 20-40% von Sexualstraftaten gegenüber Minderjährigen von Frauen ausgeführt werden. Wir können nicht davon ausgehen, dass es sozusagen eine exklusive Tätigkeit von Männern ist.
40-60% sind hohe Zahlen. Es gibt ja Dunkelfelduntersuchungen und da gibt es tatsächlich Übergriffe im Kleinkinderalter, sagten mir Sexualforscher, aber die sind verglichen mit den Übergriffen von Männern viel, viel, viel kleiner.
Ich bezweifle diese Zahlen, aber darum geht's gar nicht. Dann nehmen wir das mal ernst. Warum begrenzen wir diese Politik dann nur auf Flüge? Wenn die Gefahr so groß ist, wie Sie sie beschreiben, warum machen wir das nicht in Bussen, in U-Bahnen, in Zügen, Wartezimmern, Sportveranstaltungen, Konzerten? Warum erlauben wir es da möglicherweise Männern neben Kindern zu sein? Und wenn wir schon mal da sind, warum dann auch noch in den Familien? Aber wenn wir bei den Familien sind, müssen wir noch was anderes einsehen. Die Wahrscheinlichkeit von einem Kind misshandelt, nicht unbedingt missbraucht zu werden, aber misshandelt, was genauso übel sein kann, ist am höchsten durch die Mutter. Diese Statistiken bringen uns nirgendwo hin. Die würden uns zu einer völligen Trennung der Geschlechter in der Öffentlichkeit führen. Und ich glaube, das kann keiner wollen.
Warum wehren sich die Männer nicht, wenn sie versetzt werden?
Teilweise haben sie sich gewehrt. Es gibt einzelne Prozesse sogar, die immer von den Männern gewonnen wurden. British Airways überprüft zurzeit auch die Politik, weil sie gemerkt haben, es geht vielleicht ein bisschen weit. Aber warum sich die Männer nicht wehren? Weil ich glaube, die meisten Männer haben genau dieses Bild verinnerlicht. Eigentlich sind wir die zentralen Probleme dieser Gesellschaft. Wir sind die bösen Buben. Manche Männer mögen das sogar genießen. Aber das ist die allgemeine Wahrnehmung. Und diese allgemeine Wahrnehmung prägt, glaube ich, auch das Verhalten von Männern dahingehend, dass sie sich gegen so eine Diskriminierung eben nicht wehren.
Könnte es nicht auch sein, dass wir Männer von diesem Etikett, wir sind das starke Geschlecht, trotzdem wir sind das Tier, auch profitieren in der Gesellschaft, Stichwort Karriere?
Natürlich profitieren wir auch davon, genauso wie Frauen auch davon profitieren, dass sie als die sanften, friedfertigen und auf alle Fälle nicht Kriminellen gewertet werden. Natürlich, von jeder Zuschreibung hat man immer Gewinn und Verlust.
Und fahren die Männer letztlich nicht besser, unter dem Strich?
Kommt drauf an, welche Kriterien legen Sie an. Sie fahren zumindest nicht besser, wenn Sie in einem Flugzeug der Qantas Air sitzen. Dann werden Sie möglicherweise vor allen aufgefordert, doch den Platz zu wechseln, weil Sie ja wahrscheinlich ein Triebtäter sind. Wir fahren nicht besser bei der Lebenserwartung, wir fahren nicht besser bei der Wahrscheinlichkeit, in den Knast zu kommen. Es gibt viele Nachteile, die wir Männer haben. Es ist nicht so, dass das alles in allem nur ein Vorteil ist.
Das war der Autor Christoph Kucklick. Die Fluggesellschaft Swiss hat übrigens aus Diskriminierungsgründen keine so umstrittenen Richtlinien. Männer können neben allen reisenden Kindern sitzen, doch kümmert sich ein Crewmitglied gezielt um die Kinder. Und vor eins noch das da. Zürich war lange Zeit eine Hochburg der Reformierten. Doch seit Jahrzehnten nimmt die Zahl der Mitglieder der reformierten Kirche dramatisch ab. Und damit zahlen auch viel weniger Leute Kirchensteuern. Die Folge? Die reformierte Kirche muss sparen. Die Zürcher Kantonalkirche macht nun einen brisanten Vorschlag. Die 170 Kirchgemeinden sollen fusionieren. Es soll noch 90 oder gar nur noch 60 geben. Und für manche Kirche, die nicht mehr gebraucht wird, sucht man nach neuen Nutzungen. Zürich-Korrespondent Gudin Vinzenz war in Wollishofen.
Noch schlägt sie jede Viertelstunde die Uhr der Kirche auf der Eck in Zürich-Wollishofen, dem Quartier am Stadtrand am linken Seeufer. Inzwischen etwas versteckt hinter hohen Bäumen steht der Bau aus den 30er Jahren auf einem Hügel mit wunderbarer Aussicht über den See. Matthias Haag von der Kirchenpflege Wollishofen schließt das Portal zur Kirche auf. Der halbrunde Kirchenraum böte Platz für 700 Leute, viel zu viel aus heutiger Sicht. Vor 75 Jahren, als die Kirche gebaut wurde, habe man das anders gesehen, erzählt Matthias Haag.
Zu jener Zeit war Zürich generell und vor allem Wollishofen in starker Entwicklung. Da wurde die alte Kirche zu klein. Und in Voraussicht auch auf die Entwicklung dann nach dem Krieg hat man diese große Kirche gebaut.
Heute wird die große Kirche kaum mehr gebraucht. Die Gottesdienste finden längst wieder in der alten Kirche aus dem 18. Jahrhundert statt, 200 Meter hügelabwärts. Die rund 60 sonntäglichen Kirchgängerinnen und Kirchgänger fühlen sich dort wohler als im großen Gotteshaus.
Mit 60 Leuten, die verschwinden in diesem großen Raum, da kommt nicht so richtig Gottesdienststimmung auf.
Aber in das Gebäude soll wieder Leben kommen. Die Kirchenpflege hat dafür einen Ideenwettbewerb lanciert. Vieles sei denkbar, sagt Matthias Haag.
Wir suchen Ideen in einem weiten Spektrum, das von religiös mit christlichem Hintergrund, kann auch kulturell, kann sogar gastronomisch, aus welchem Gebiet auch immer. Wir suchen eine große Menge an Ideen, um diese Kirche neues Leben zu geben.
Die große Kirche Wollishofen ist nur eine von vielen Kirchen in der Stadt Zürich, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden. 47 gibt es insgesamt, knapp die Hälfte würde genügen. Umnutzungsideen gibt es viele, auch Uni und ETH haben schon Kirchen besichtigt, weil sie dort vielleicht Vorlesungen abhalten könnten. Der Mitgliederschwund treibt aber nicht nur die Stadtzürcher Reformierten um. Die Leitung der Kantonalkirche möchte die Strukturen im ganzen Kanton radikal schlanker machen. Eine Kirchgemeinde soll mindestens 5000 Mitglieder haben. Bis zu 2/3 der 170 Kirchgemeinden im Kanton Zürich würden so verschwinden. Jeden Sonntag Gottesdienst in jeder Kirche, das wäre passé. Ein Sparprojekt, klar, sagt Kirchenratspräsident Michel Müller, der oberste Zürcher Reformierte. Er ist aber überzeugt, ein Teil des gesparten Geldes könnte man dann sinnvoller einsetzen als für Predigten vor leeren Kirchenbänken. Zum Beispiel für Soziales.
Weil das ja zu unserem Kernauftrag gehört, für die Menschen in Not da zu sein, müssen wir natürlich schauen, dass wir diese Bereiche möglichst erhalten können und dort kürzen oder eben konzentrieren, wo es viele Doppel- oder Mehrspurigkeiten gibt.
Und von den Fusionen und dem Streichen von Gottesdiensten erwartet Michel Müller nicht nur einen finanziellen Gewinn.
Noch mehr als das gibt es auch den Effekt, dass ein gut besuchter Gottesdienst einer größeren Gemeinde einfach ein positiveres Gemeinschaftserlebnis ist als ein schwach besuchter Gottesdienst einer kleinen Gemeinde.
Marthalen. Das ist so eine kleine Gemeinde. Der schmucke Ort im Zürcher Weinland mit stattlichen Riegelhäusern. Hier sind Brunnen, Pfarrer und Kirche noch im Dorf. Und das soll auch so bleiben, findet Alfred Vogel. Er vertritt Marthalen im kantonalen Kirchenparlament. Die Gläubigen, sagt er, wollten keine Fusionen.
Nein, sie wollen hier, in dieser, da wo die Kirche im Dorf ist, da wollen sie in die Kirche gehen, wenn sie überhaupt gehen wollen. Dann wollen sie in dieser Kirche, wo sie zu Hause sind, wollen sie den Gottesdienst besuchen.
Würden Pfarrer und Gottesdienst aber aus dem Dorf verschwinden, bleibe die Gemeinschaft, das Zwischenmenschliche, auf der Strecke, ist Vogel überzeugt.
Das Wichtigste an einer Institution wie der Kirche sind die Beziehungen. Es scheint mir, es geht im Kirchenrat einfach um ökonomische Anliegen. Aber die Beziehungen, die werden, je grösser eine Gemeinde ist, desto schwieriger zu erfüllen.
Ob sich die Kantonalkirche mit ihren Vorschlägen gegen diese Bedenken durchsetzt, ist offen. Das Parlament der Zürcher Reformierten diskutiert das Thema Kirchgemeindefusionen Mitte September. Kaum Widerstand gibt es in Wollishofen gegen die Umnutzungspläne der großen Kirche. Der Wettbewerb sei auf großes Interesse gestoßen. Noch dieses Jahr würden die besten Ideen ausgewählt. Offensichtlich wünschen sich viele im Quartier, dass die Kirche auf dem Hügel aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und nicht mehr nur das Schlagen der Turmuhr an sie erinnert.
Und gleich schlägt es 1 Uhr. Die Zweitwohnungsinitiative bzw. deren Folgen beschäftigt uns auch im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Georg Aufdemauer.
Die SBB muss vor allem wegen der wachsenden Passagierströme 12 Bahnhöfe ausbauen. Betroffen sind 6 Bahnhöfe im Raum Zürich, sowie die Bahnhöfe Basel-SBB, Olten, Lenzburg, Bellinzona, Morsch und Roll. In den beiden syrischen Großstädten Damaskus und Aleppo gehen die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen weiter. Das Rote Kreuz verlangt erneut Kampfpausen, damit es die Bevölkerung mit dem Notwendigsten versorgen kann. Nach dem Großbrand auf dem Gewerbeareal im waadtländischen Morsch verkehren die Züge wieder weitgehend normal. Und nach dem Waldbrand in der Walliser Gemeinde Chamonson hat die Feuerwehr die Lage offenbar unter Kontrolle. Abgeklärt wird mit einem Helikopter, ob noch Glutnester bestehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.